Es war einmal. Eine polit-satirische Märchenreihe von Isa Mitzer. Hier bei Radio München.
Es war einmal das Genuschel der Verschwörungsmuschel. Robert starrt auf die zwei Teller mit leer geschlürften Austernschalen vor sich und unterdrückt sein Bedürfnis zu weinen. Er stürzt den letzten Schluck Prosecco hinunter. Der Kellner kommt, um den Tisch abzuräumen, Robert verlangt nach der Rechnung. Er zerknüllt die Serviette in seiner Hand. Es war das letzte Essen mit Andrea. Aus und vorbei. Und er darf die Rechnung bezahlen. Wie immer. Er starrt aus dem Fenster auf die Flensburger Förde. Das Meer ist heute so dunkelblau wie seine Stimmung. Der Kellner kehrt zurück und präsentiert ihm die Quittung. Nun kann Robert die Tränen nicht mehr zurückhalten. Sturzbachartig fließen sie über sein Gesicht. Der Kellner hält erstaunt inne. Zu teuer? Robert drückt der Bedienung ein paar Hunderterscheine in die Hand. Dann steht er auf. Er muss hier raus. Dringend. Andrea hat ihn für einen Schriftsteller verlassen. Einen, der Kitschromane schreibt. Billigen Kommerz schont. Ihre Begründung lautete, sie glaube nicht mehr an die Energiewende. Das schmerzt Robert besonders, denn der Bundesrechnungshof ließ gerade Ähnliches verlauten. Andrea erwähnte auch, dass er, Robert, seinen künstlerischen Esprit im Berliner Politbetrieb völlig verloren habe. Dass sein grüner Kampf Schuld an ihrer Depression sei. Sie deswegen ihr letztes Kinderbuch, die besten Weltuntergänge, geschrieben und dann erkannt habe, dass sie ihre Depression nicht auf den Schultern der Kinder abladen dürfe. Jetzt würden sie zusätzlich auch noch Schuldgefühle quälen. Und weil die Ursache bei ihm liege, müsse sie hier einfach eine Grenze ziehen. Für ihre psychische Gesundheit und um ihr kreatives Schaffen zu schützen. Robert seufzt. Sein Haushalt, seine Hygiene, seine Beziehung, alles im Arsch. Wäre er nur niemals in die Politik gegangen, vielleicht wäre er dann inzwischen ein berühmter Literat statt nur der Ersatzkanzler. Hätte, hätte, Fahrradkette. Er wischt sich hastig den Rotz aus dem Gesicht. Vor dem Eingang des Restaurants wartet sein Leibwächter Mehmet auf ihn. Seitdem Robert während der Bauernaufstände bei seiner Wiederankunft aus Sylt am Fährhafen von einer Ansammlung pöbelnder Demonstranten empfangen wurde, geht er nirgendwo mehr ohne Leibwächter hin. Diese Irrsinnigen bildeten sich tatsächlich ein, ihn unangekündigt mit ihren Fragen konfrontieren zu können. Einfach so, ohne Termin. Dabei hatte er streng genommen eigentlich noch Ferien. Und dann dieser Ton, wie die Barbaren. In seiner anschließenden Rede, die er sogleich über die sozialen Medien verbreiten ließ, bezeichnete er die Demonstranten als verfassungsfeindliche Extremisten mit Umsturzfantasien, die den Holocaust wieder aufleben lassen wollten. Vielleicht war das ein bisschen polemisch, allerdings fühlte er sich danach einfach besser. Außerdem ist die Zurechtweisung des Pöbels einfacher, als die eigene Politik auf den Prüfstand zu stellen. Das nimmt immer so viel Zeit in Anspruch. Roberts Therapeutin riet ihm anschließend, er müsse lernen, über ängstliche Reaktionen, übertriebenes Analysieren und zwanghafte Sorgen loszulassen. Stattdessen solle er Veränderungen willkommen heißen und sich mehr seinem Urvertrauen hingeben. Sein absteigender Mondknoten im Zeichen der Fische deutet darauf hin. Robert seufzt erneut. Als nächstes muss er dringend die Therapeutin wechseln. Urkornbrot? Okay. Aber Urvertrauen? So weit kommt's noch. Eigentlich würde Robert seinen Leibwächter gern umarmen und mit ihm saufen gehen. Aber Mehmet trinkt nicht. Wahrscheinlich wählt er privat auch nicht grün, sondern die AKP. Robert gibt ihm ein Zeichen, dass er kurz allein sein wolle. 10 Minuten. Mehmet sieht Roberts verquollenes Gesicht, erschrickt und nickt zurück. Während er sich eine Kippe anzündet, denkt er, dass sein Vorgesetzter echt keine Eier hat, lässt sich von einer alten weißen Frau fertig machen, arme Sau. Aber das behält er natürlich für sich. Robert läuft am Strand entlang. Er überlegt, einen seiner 4 Söhne anzurufen. Alle 4 leben in Dänemark und sind enorm beschäftigt. Mit Polygamie, Gendertheorie und dem Partybusiness. So ganz genau weiß Robert das auch nicht. Er hat seine Söhne immer antiautoritär erzogen. Da kann er jetzt nicht einfach spontan anrufen, von seinen Problemen erzählen und um Rat fragen. Das wäre übergriffig. Das würde ihre persönliche Freiheit einschränken. Dann wäre da noch sein Trauzeuge und von ihm ein berufener Staatssekretär Patrick. Doch seit die Klüngelnummer bundesweit aufgeflogen ist und seine öffentliche Stellungnahme dazu eher dem Schauspielniveau einer Seifenoper entsprach, ist Patrick nicht mehr sein Freund. Das gleiche gilt für Michael, den ehemaligen Bundesgeschäftsführer seiner Partei. Seine Freunde kommen und gehen, je nach Erfolgslage. Traurig steckt Robert sein Smartphone wieder ein und trottet weiter über den Strand. Es knackt unter seinen Füßen. Oh nein, er hat eine Miesmuschel zertreten. Er bleibt stehen und erinnert sich. Einer seiner letzten großen Erfolge, 2015, war der sogenannte Muschelfrieden. Eine Vereinbarung zwischen Fischern und Naturschützern für eine naturverträgliche Miesmuschelkulturwirtschaft. Damals war noch alles gut. Er inspiziert den Sand unter seinen Füßen und entdeckt knapp daneben eine ungewöhnlich große, silbrig schimmernde, rosafarbene Muschel. Robert bückt sich, hebt das stattliche Exemplar auf, betrachtet es genauer und hält den Atem an. Sie gehört nicht zu den lokal vertretenen Arten. Der Klimawandel schlägt wieder zu. Er bekommt Schnappatmung. Vorsichtig hält er das Schneckenhaus an sein Ohr und lauscht. Es rauscht sanft heraus. Er schließt die Augen und hört genauer hin. Ein gewaltiger Sog zieht ihn hinfort, unter Wasser, bis an den Meeresgrund. Hier ist alles friedlich und still. Robert treibt schwerelos durch die Tiefen der Ostsee und freut sich. Auch mal ganz schön. Plötzlich sieht er die Umrisse einer Yacht über sich. 4 Taucher springen ins Wasser. An der Art, wie sie schwimmen, sieht Robert sofort. Das sind eindeutig Putin-Feinde. Robert wird Zeuge, wie sie versuchen, riesige Behälter in Griff zu bekommen. Er schätzt das Gewicht auf eine knappe halbe Tonne. Sieht irgendwie peinlich aus. Wo sie wohl damit hinwollen? Und was sich wohl in den Behältern befindet? Die 4 Taucher bewegen sich auf Robert zu, nehmen ihn aber nicht wahr. Angespannt beobachtet er, wie sie auf eine Pipeline zusteuern. Ihm wird auf einmal ganz unwohl. Die Taucher unterhalten sich darüber, dass sie als Sporttaucher ja eigentlich nicht kompetent genug seien, eine derartig schwere Ladung Sprengstoff unter Wasser zu handhaben. Wie schade es sei, dass sie vorher keine militärische Ausbildung bekommen hätten. Wie unpraktisch auch, dass sie keine Seilwinde zur Verfügung bekommen hätten, um einen so wichtigen Anschlag in 80 Metern Tiefe durchzuführen. Sie finden auch, dass das Auftauchen aus einer solchen Wassertiefe ohne Pressluftflaschen und Dekompressionskammer kaum zu überleben sei, wenn man nicht alle 5 Meter eine Pause einlege. Dass das wiederum auf dem Rückweg ganz schön lange dauern werde. Wie sie es eigentlich schaffen sollten, in einer so langen Zeitspanne erstens unentdeckt zu bleiben und sich zweitens nicht selber wegzusprengen. Und wer sich eigentlich diese ganze miese Story ausgedacht habe. Robert fährt durch den Kopf, die deutsche Presse. Dann bekommt er es wirklich mit der Angst zu tun. Er weiß nämlich, wie das Ende von der miesen Story aussieht, dessen Zeuge er gerade wird. Ja, es gibt Gründe dafür, warum der Strompreis in Deutschland sich fast verzehnfacht hat. Er will hier weg. Er gräbt sich in den Meeresgrund immer tiefer und tiefer. Abgesehen von der unangenehmen Explosion weiß er auch, dass ausströmendes Erdgas eine sehr große Umweltbelastung ist. Eine echte Klimasünde. Er will schreien, doch er hat Sand zwischen den Zähnen. Als Robert zu sich kommt, steckt er bis zum Hals im Sand. Wer hat ihn eingebuddelt? Hoffentlich kommen jetzt keine Urlauber vorbei und machen Fotos, die dann durch die sozialen Netzwerke gehen. Letztere gehören nämlich auch nicht zu seinem größten Talent. In diesem Fall wäre es wirklich schwierig, eine plausible Erklärung nachzureichen. Verwirrt sieht er sich um. Das Ganze war wohl ein Traum. Das Genuschel einer Verschwörungsmuschel. Die Muschel liegt vor ihm im Sand und schillert unschuldig rosa vor sich hin. Er hört sie immer noch wispern. Dass das Fracking-Gas der Amerikaner in Tankern über den großen Teich käme, deren Treibstoff Schweröl sei. Warum das alles? Verdammt! Robert will sich die Ohren zuhalten, aber seine Hände stecken fest. Er starrt stumm vor sich hin. Unangenehme Fragen steigen in ihm hoch. Warum wurde das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dann in Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz umbenannt? Sind das nicht alles völlig verschiedene Bereiche? Kann man Technologie durch Klimaschutz ersetzen? Warum glaubt er als studierter Literaturwissenschaftler eigentlich irgendeine Ahnung von irgendeinem dieser Bereiche zu haben? Wie lautete nochmal dieses eine Mantra gegen Selbstzweifel? Das war für ihn die wichtigste Lernerkenntnis während seiner Ausbildung bei den Young Global Leaders. Panik breitet sich in ihm aus. Er hat es vergessen. Gleichzeitig hören die Fragen nicht mehr auf. Die Energie für die Herstellung von Windrädern ist enorm und das Material, aus dem sie bestehen, ist Sondermüll. Das gleiche Problem gilt auch für Solarpanels. Wie entsorgt man diesen Sondermüll eigentlich? Ist die Energiewende wirklich umweltfreundlich? Warum kann man einen Aufschwung nicht ankurbeln, indem man Milliarden Investitionsgelder in die Wirtschaft pumpt? Wo kommt das Geld überhaupt her? Soll doch das ganze Scheißland insolvent gehen? Nachdem er in einer Talkshow offenbarte, dass er die Bedeutung dieses Wortes trotz seines Doktorentitels nicht begriffen hatte, kennt er sie nun umso besser. Aber er hat gar keine Lust mehr auf deutsche Wirtschaft. Und auf deutsches Klima auch nicht. Geht er halt nach Dänemark. Wobei, im Augenblick geht er nirgendwo hin. Gott sei Dank, da in der Ferne kann er Mehmet sehen. Der kommt kopfschüttelnd auf ihn zugelaufen. Mehmet bleibt stehen und sieht seinen Arbeitgeber zweifelnd an. Er witzelt, Robert solle nicht den Kopf in den Sand stecken. Robert lächelt sein höflichstes Lächeln. Dann proklamiert er, er sei bereit, wenn Mehmet es sei. Eine der Parolen seiner Partei, die in 80% der Situationen passen. Mehmet kniet sich nieder und schaufelt mit seinen kräftigen Händen den Sand um Robert herum weg. Er stellt keine Fragen, das mag Robert an ihm. Als seine Arme befreit sind, umarmt er Mehmet als erstes ganz, ganz fest. Mehmet erklärt mit sachlich professionellem Tonfall, dass Robert heute noch ein paar Termine in Berlin habe. Dass es sicher gut sei, wenn er vorher noch mal zu Hause duschen würde. Dass sie deswegen etwas Zeitdruck hätten. Robert brummt, ob sie nicht einfach nach Dänemark abhauen könnten. Er bezahle auch alles. Mehmet schüttelt nur streng den Kopf. Als Robert aufstehen will, knicken seine Beine ein. Er kann nicht mehr. Hilfesuchend schaut er Mehmet an. Dieser atmet einmal sehr scharf, pfeifend durch seine Zahnlücke aus. Dann packt er Robert und hieft ihn sich Huckepack über die stattlichen Schultern. So schleppt er ihn zur Limousine. Robert schmiegt seinen Kopf an Mehmets starken Rücken. Endlich ein bisschen Geborgenheit. Für ihn wäre es okay, wenn er den Rest seines Lebens so verharren könnte.
Sie hörten eine Folge der polit-satirischen Märchenreihe Es war einmal von Isa Mitzer. Hier bei Radio München.